Ich möchte heute zu Beginn der Predigt gleich einen kleinen Test machen, eine Umfrage durchführen. Wer von euch hat gerne Schokolade? Hand hoch. Oh, das sind viele Hände. Sehr gut. Weil ich habe hier einen Schokitest mit drei verschiedenen Schokoladen. Jetzt, wer hat da aufgehalten? Ja. Der Rudi. Also du darfst mal von jeder probieren. Es sind deine Schokoladen, du kannst sie behalten danach. Ja, und dann frage ich dich, darfst du von jedem einen Ecken probieren? Ja, dann kannst du es fertig essen. Und, schmeckt es gut? Super. Und die anderen auch? Probier mal. Nur einen kleinen Ecken mussten. Ja, sag mal schnell was.
Das ist noch besser.
Noch besser? Ja, ja. Was ist der Unterschied?
Das ist wie sagt man dem? Die Creme, die drinnen ist. Die ist so eben gut.
Also die ist cremig. Was gibt es noch für Unterschiede hier, die du siehst?
Von der Farbe her.
Farbe, das unterschiedliche weiß, ja. Farbe, ja?
Ein bisschen braun, ja. Super.
Genau. Super, vielen Dank. Du darfst das fertig essen. Ja, während der Predigt. Alle, du darfst sie auch teilen, genau. Ja, mit der Schokolade, da gibt es unterschiedliche Sorten. Sind nicht gleich. Es gibt eine oder die andere, die sind anders. Wir haben es gesehen. Rudi hat das festgestellt aufgrund von optischen Dingen, von Dingen, wie er es erlebt hat, geschmeckt hat. Hat er festgestellt, das ist nicht das Gleiche. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir haben verschiedene Glaubensrichtungen. Und eine davon ist das Christentum. Sind wir als Christen? Und das Thema von heute Morgen ist, wir sind anders. Wir schmecken anders. Wir haben einen anderen Stallgeruch als Christen. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Und du denkst, ja, das habe ich auch schon festgestellt. Diese Christen, die sind anders. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ gefüllt ist. Ich weiß nicht, was dein Bild ist von den Christen. Aber ich hoffe, dass es sich verändert, dieses Bild heute Morgen. Wir möchten nämlich gemeinsam einen Text anschauen, der beschreibt, wie wir als Christen sein sollten. Und zwar heißt es ja als Christ sein oder Christ werden, nicht einfach nur das Bekenntnis zu Jesus Christus, sondern es hat auch Auswirkungen auf mein Leben. Ganz konkret, wie ich denke, was ich sage, was ich tue und was ich fühle. Als Christ verändert sich das. Wir lesen den heutigen Predigttext aus Epheser 4, die Verse 25 bis und mit 32. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, lade ich herzlich ein, mitzulesen. Epheser 4, 25 bis 32. Da steht geschrieben: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Aller Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Nun, dieser Text ist sehr konkret in unser Leben hinein. Paulus beschreibt hier verschiedene Grundelemente eines geheiligten Lebens. Es ist so etwas wie das ABC des Christenmenschen. Es sind Grundwerte, die das Verhalten eines Christen bestimmen sollen. Und ich habe das heute für euch zusammengefasst. A. Wahrhaftig und erbauend sein. B. Versöhnungsbereit und freundlich. Und C. Tüchtig und hilfsbereit. Wir haben das letzte Mal in dieser Serie gehört, dass wir den alten Menschen ablegen sollen und den neuen Menschen anziehen sollen. Damit meint Paulus, dass wir das Alte, die alten Gewohnheiten ablegen sollen und uns neue Verhaltensweisen aneignen. Und das sind so neue Verhaltensweisen, die wir anziehen sollen. Wir schauen uns den ersten Punkt an. A, wahrhaftig und erbauend. Beides sind Eigenschaften, die unser Reden betreffen. Darum habe ich sie zusammengenommen. Das sind Punkte aus Vers 25 und 29. Doch sie bedeuten nicht beide dasselbe. Wahrhaftig, das lesen wir in Vers 25, da heißt es, legt die Lüge ab. Das ist das, was wir mit dem alten Menschen ablegen sollen. Und dann heißt es, und redet die Wahrheit. Das ist das Neue, das wir anziehen dürfen. Die Lüge, sie passt nicht zum Lebensstil eines Christen. Als Christen leben wir unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und dieser ist in Person die Wahrheit. Wenn wir also unter der Wahrheit leben, dann sollen wir auch die Wahrheit sprechen. Sind wir dieser Wahrheit verpflichtet? Früher herrschte der Teufel über uns. Und der Teufel, er wird als Vater der Lüge bezeichnet. Doch als Christen sind wir entrissen worden aus seiner Gewalt und er darf nicht mehr über uns herrschen. Nun stellt sich vielleicht für dich die Frage, ja, was heißt denn das, die Wahrheit sagen? Muss ich dann immer das sagen, was der andere wissen will? Muss ich da alles sagen, was ich weiß? Ich bin mir durchaus bewusst, es gibt schwierige Situationen im Leben, wo wir das nicht so einfach pauschal beschreiben können. Und sagen können, genau so, das ist die Antwort. Ich möchte uns aber an das Grundsätzliche erinnern, was Jesus uns gelehrt hat in Matthäus 5, 37. Dort hat er gesagt, euer Ja sei ein Ja. Euer Nein sei auch wirklich ein Nein. Das heißt, man soll sich auf das Wort eines Christen verlassen können. Die Wahrheit sagen hat aber auch noch eine andere Perspektive, eine gemeinschaftliche Perspektive. In der Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft. Und es ist wichtig, es gehört zum Grundprinzip, dass wir ehrlich miteinander sind. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Wie ist es, wenn ich jetzt jemanden von euch fragen würde, ich suche einen Kugelschreiber, wo finde ich einen Kugelschreiber? Und denjenigen, den ich frage, der hat nur zwei Möglichkeiten. Er könnte mir die Wahrheit sagen, wo sie wirklich sind, oder wenn er es böse mit mir meint, könnte er mir auch einen falschen Ort angeben. Zum Beispiel zu unterst im Keller, dass ich da mühsam die Treppe runtergehen muss und dann feststelle, nein, da gibt es keine Kugelschreiber. Ich komme verschwitzt nach oben und vielleicht zeigt mir dann der eine oder andere, wo ich einen Kugelschreiber finde. Was denkt ihr, werde ich diesen Menschen noch einmal fragen, wenn ich etwas suche? Vermutlich nicht. Warum? Er hat mich angelogen. Das Vertrauen ist gebrochen. Und jetzt stellen wir uns vor, wenn jeder von uns so handeln würde, das erleben würde, dass die anderen Menschen ihn belügen, ja, jeder würde seinen eigenen Weg gehen. Ich würde das nächste Mal meinen eigenen Kugelschreiber mitnehmen. Und so würden wir uns wieder verlaufen, jeder seinen eigenen Weg gehen. Das ist nicht der Teil von Gemeinschaft, den Gott sich vorstellt. Ihr seht also, die Grundlage der Gemeinschaft ist, dass wir einander die Wahrheit sagen. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde, nein, es gilt auch für die Ehe. Dort, wo Beziehung stattfindet, muss auch die Wahrheit gesagt werden. Denn sie ist die Grundlage von Beziehungen. Ihr kennt das Sprichwort vermutlich, einem Lügner glaubt man nicht, auch selbst wenn er die Wahrheit spricht. Schauen wir, dass wir schon von Beginn an nicht zu Lügner werden, sondern die Wahrheit sprechen. Nun ist es so, wir könnten ja auf den Nächsten zugehen und die Wahrheit sprechen und sagen, du hast schon wieder das und das und das und das falsch gemacht. Ja, vielleicht stimmt das, das wäre dann die Wahrheit. Ist das so gemeint? Nein. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Unser Reden soll erbauend sein, Vers 29. Das schlechte Reden, sagt Paulus, sollen wir ablegen. Und wir sollen gute Rede anziehen. Er sagt in Vers 29, redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Und er gibt den Grund an, das Ziel. Er sagt, damit es Segen bringe denen, die es hören. Nun, Christus hat uns den Auftrag gegeben, die Gemeinde zu bauen und nicht zu zerstören. Also sprechen wir doch miteinander ehrlich. Reden miteinander wohlwollend, erbauend. Das erbauende Reden meint nicht, das wäre dann wieder auf die andere Seite runtergefallen, dass wir dem Nächsten einfach Honig um den Mund schmieren, Schmeichelworte sagen. Nein, das ist nicht gemeint. Das gute Wort ist das Wort, das rechte Wort zur rechten Zeit. Wir sehen also, für unser Reden gibt es wie so zwei Filter, die wir haben. Der erste Filter ist die Frage, spreche ich die Wahrheit zum Nächsten? Der zweite Filter ist das erbauend für meinen Nächsten, das, was ich sage? Und ich bin überzeugt, wenn das Ganze dann in das Band der Liebe eingebunden wird, mit einem anständigen Ton gesagt wird, dann ist es auch möglich, kritische, konstruktive Rückmeldungen dem Nächsten zu sagen, und zwar so, dass sie ein Gewinn für ihn sind. Soweit zu unserem Reden. Kommen wir zu B. Versöhnungsbereit und freundlich. In Vers 26, da heißt es, zürnt ihr, so sündigt nicht. Ich finde das eine ehrliche Stelle hier in der Bibel. Zürnt ihr. Die Bibel sagt nicht, zürnt nicht, hört auf. Das gibt es gar nicht. Nein, sie nimmt uns ernst. Es gibt manchmal Situationen, die uns innerlich aufregen, die uns nerven. Das gibt's. Doch die Frage ist jetzt, wie gehen wir als Christen damit um? Und dazu sagt Paulus, so sündigt nicht. Lass dich nicht verführen, wenn du zornig bist zur Sünde. Lass dich nicht am Nächsten schuldig werden. Das heißt praktisch, dass wir nicht einfach voll austicken, wenn es uns aufregt, sondern dass wir uns selbst beherrschen. Ich weiß, das ist keine einfache Sache, manchmal ruhig zu bleiben. Da brauchen wir die Hilfe von Gott. Und das ist das Geniale, dass wir sie auch am Pfingsten feiern. Jesus Christus ist bei der Auffahrt aufgefahren und sitzt nun zu Rechten Gottes. Wir können sagen, ja, er hat uns verlassen. Nein, er hat uns den Heiligen Geist gesandt, den Geist Gottes, den jeder Christ in sich trägt. Er ist die Kraft und die Stärke, die uns hilft im Alltag. Und Galater 5, 22 beschreibt genau solche Früchte, solche Gaben, die er uns da gibt. Und das eine davon ist auch die Selbstbeherrschung. Es ist also durch die Kraft Gottes möglich, sich selbst zu beherrschen. Wenn wir es dann aber doch mal nicht geschafft haben, so hat Paulus uns einen ganz guten Rat. Und dieser Rat hat er von Psalm 4, Vers 5 übernommen. Und so schreibt er im Vers 26, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Damit meint Paulus, dass wir den Ärger, den wir vielleicht an diesem Tag erlebt haben, nicht in den nächsten Tag mittragen. Denn desto mehr Zeit wir dem Ärger lassen, bis er wieder angesprochen wurde und bereinigt wurde, diese Zeit dazwischen, wenn diese lange wird, dann frisst sie sich in unser Herz hinein Und es kommen immer mehr Gedanken dazu. Vielleicht sprechen wir dann mit einem Kollegen und der sagt dann noch, ja, du hast richtig geantwortet, du hast dem das gezeigt, super hast du das gemacht. Und das verfestigt unser Herz immer mehr. Daher möchte ich dich ermutigen. Lass den Ärger möglichst bald sein. Geh auf deinen Nächsten zu. Sprich es an. Sprich mit ihm. Schweigen ist in dieser Sache nicht Gold, sondern es ist Zement. Denn der Zorn wird immer mehr verhärtet. Und auch hier ein Blick in unsere engste Gemeinschaft, die Ehe. Auch dort möchte ich dich ermutigen. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Wenn ihr gemeinsam vielleicht im Bett liegt und über den Tag sprecht, dann sprecht doch auch diese verletzlichen, diese ärgerlichen Momente an und klär sie. Es macht keinen Sinn, stur und einfach schweigsam nebeneinander zu liegen und so einzuschlafen. Denn am nächsten Morgen, ja, diesen Mr. Konflikt ist immer noch da. Er ist nicht gelöst. Darum möchte ich dich ermutigen, sprich es an. In Vers 32, da wird von dieser Versöhnungsbereitschaft gesprochen. Da heißt es, vergebt einer dem anderen. Das heißt, wir sollen aufeinander zugehen und Vergebung bitten. Und der Grund ist, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott hat dir die Vergebung ermöglicht, dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Er hatte einen Auftrag, nämlich zu sterben am Kreuz für die Sünden der Menschen, für deine Sünden, deine Schuld, die du in deinem Leben hast. Und er hat gesagt, gib sie mir, leg sie mir hin und ich bezahle dafür. Ich trage die Konsequenzen, damit du frei sein kannst. Darum, geh auf deinen Nächsten zu. So wie du die Vergebung verdient hast, geschenkt bekommen hast, so schenke sie doch auch weiter deinem Nächsten. Und ich bin überzeugt, das müssen wir auch als Christen immer wieder hören. Manchmal, da erlebe ich und höre ich von Dingen, wo ich einfach denke, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, siehst du denn nicht, dass du selbst vergeben sollst deinem Nächsten? Oder dass du selbst vielleicht um Vergebung bitten musst? Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Werk Nachfolge Folgendes gesagt dazu. Indem die Christen einander brüderlich vergeben, geben sie der Vergebung Jesu Raum in ihrer Gemeinschaft. Sie erkennen in dem anderen nicht mehr den, der ihnen etwas zuleide tat, sondern den, dem Christus am Kreuz die Vergebung geschenkt hat. Ich möchte dich ermutigen, dich bitten, geh auf deinen Nächsten zu, vergib ihm oder bitte um Vergebung. Und wenn wir das getan haben, wenn wir in reinen Beziehungen stehen, dann ist auch das Nächste möglich, was hier steht. Nämlich, seid aber untereinander freundlich und herzlich. Wenn wir in reinen Beziehungen sind, dann ist das möglich, dass wir aneinander Freude haben können, was Gott da geschenkt hat. Und es gehört auch zu unserem Markenzeichen als Christen, dass wir in dieser Liebe leben. So sagt es Jesus, Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Du hast es täglich in der Hand, dich zu entscheiden, lebe ich nach den alten Gewohnheiten oder entscheide ich mich für das neue Leben, für den neuen Menschen. So zu leben, wie es Gott gefällt, wie er es hier auch beschreibt. Kommen wir zu C. Tüchtig und hilfsbereit. Da heißt es im Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ja, wir kennen als Christen das Gebot aus den 10 Geboten. Da heißt es, du sollst nicht stehlen. Das gilt auch für uns heute. Wir legen diese Sünde ab, diese Last, dass wir stehlen. Stehlen hat ja mit Nehmen zu tun. Es ist so etwas, ich nehme mir, was ich mir wünsche, was ich ja, vom anderen gedenke, was in mir passt. Für mich nehme ich das. Die Bibel sagt aber genau das Gegenteil. Nimm nicht, sondern gib. Das ist Teil des neuen Menschen, zu geben. So formuliert es Paulus in seiner Abschiedsrede in Ephesus, in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da heißt es, geben ist seliger als nehmen. Du kennst das vielleicht als Spruch, aber es steht auch in der Bibel. Es ist Wort Gottes. Er sagt, geben ist seliger als nehmen. Ich denke dabei an einen christlichen Kleptomanen. Kleptomanen, die sind dazu gezwungen, zu stehlen. Und als er Christ wurde, ja, hat er gelernt, wir sollen nicht stehlen. Und er litt extrem unter dieser Spannung. Einerseits soll ich nicht mehr stehlen, doch es zwingt mich irgendwie dazu. Dann kam die Idee, anstelle des Stehlens muss ein neues Verhalten gelernt werden. Und so war es Teil seiner Therapie, etwa einen Drittel seines Gehalts monatlich beiseite zu legen. Und er sollte darüber nachdenken und beten, wie er mit diesem Teil Menschen in Not helfen konnte. Und er tat es auch so, einige Monate lang. Und siehe da, die Kleptomanie wurde dauerhaft überwunden bei ihm. Ich sage nicht, dass das die einzige Lösung ist, wenn man Kleptoman ist, aber es zeigt doch, dass wir altes Verhalten ablegen sollen und dafür auch neues Verhalten uns aneignen können. Er hat erlebt, was es heißt zu geben. Das ist auch die Aufforderung unseres Bibeltextes im Vers 28. Eine Anweisung an denjenigen, der gestohlen hat, aber ich denke auch an uns, an jeden Einzelnen. Da heißt es weiter, arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Und jetzt der Grund, damit wir den Bedürftigen abgeben können. Als Christen haben wir den Auftrag zu arbeiten. Das gehört zu unserem christlichen Ethos. Aber, und das ist der wichtige Punkt, wir arbeiten nicht für uns alleine. Der Grund hier ist, damit wir den Bedürftigen geben können. Es gibt Menschen, die können nicht arbeiten, obwohl sie es gerne würden. Ich denke dabei an Menschen, die vielleicht Krankheit halber nicht arbeiten können oder weil sie schon alt geworden sind. Dann gibt es aber auch Menschen, die werden gehindert daran durch die Politik, wie wir es bei den Flüchtlingen aktuell erleben. Für diejenigen Menschen, so sagt uns die Bibel, sollen wir sorgen. Für die, die nicht arbeiten können. Nun, wenn wir diese Liste anschauen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es könnte einem erschlagen. Doch, keine Angst. Jesus sagt, ich liebe dich, so wie du jetzt bist. Jesus liebt uns, so wie wir sind. Aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht so bleiben lässt, wie wir sind. Er lässt uns nicht so bleiben, wie wir sind. Er möchte, dass wir einen Schritt weitergehen, uns verändern lassen von ihm. Jeder von diesen Punkten dieses ABCs muss gelernt werden. Es ist nicht einfach so, dass wenn wir Christ werden, tschuck, ha, jetzt kann ich das alles. Nein, so ist es nicht. Jeder muss es lernen. Und dieses Lernen ist ein Prozess. Ich möchte das mit einem Bild vergleichen. Dem Bild vom Trainer, vom Fußballtrainer. Und für alle Hockey-Fans, die gestern jubelten, ihr könnt das auch als Hockey-Trainer anschauen. Jesus hat uns einen Trainer zur Seite gestellt. Es ist dies, und das ist die gute Nachricht vom Pfingsten, der Heilige Geist. Wir sind nicht einfach alleine in dieser Welt und müssen irgendwie mühsam versuchen, so zu leben, sondern Gott hat uns seinen Geist, seine Kraft gegeben, die uns verändern kann. Und beim Fußball ist es ja so, oder auch bei einem Trainer, der zeigt einem zuerst, was das Ziel ist. Zum Beispiel bei der Nazi, oder? Er zeigt uns einen Nationalspieler und sagt, schau, wie der ist. Der kann gut dribbeln, der kann gut Pässe spielen, der kann gut den Gegner lesen. Sieht, was er macht, kann darauf reagieren. Er weiß, wie man sich begibt, taktisch, strategisch. Und dann kommt der Trainer zu dir, zu mir und sagt, schau, das wäre das Ziel. Und da und dort hast du vielleicht noch einiges zu lernen. Und ich möchte dir mal einen Schritt zeigen auf diesem Weg zum Nazispieler. Und so etwas ist es eigentlich auch hier in der Bibel. Wir haben hier quasi die Anleitung, wie ein Nazispieler sein soll, wie ein Christ sein soll. Und wir sind unterwegs, so zu werden, wie Gott sich das wünscht. Und da unterwegs, wenn wir in diesem Training uns befinden, da kann es mal sein, dass wir auf Dinge stoßen, wo wir merken, ach, ja, da bin ich doch wirklich noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Liste anschaust. Vielleicht merkst du, ja, in gewissen Punkten, boah, das schaffe ich in meinem Alltag umzusetzen. Und dann gratuliert uns der Trainer und sagt uns, gut gemacht. Aber jetzt geh doch einen Schritt weiter. Schau mal, was packst du noch nicht so richtig? Ich möchte dir dort helfen. Und ich möchte dich auch heute fragen, gibt es Dinge, wo du vielleicht jetzt merkst, das habe ich noch nicht umgesetzt in meinem Leben? Gott möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Und er hat dir den Geist gegeben, den Geist Gottes. Und diese Kraft kann uns verändern. Nun ist es wie in jeder Mannschaft. Wir können auf den Trainer hören oder nicht. Da gibt es zum Beispiel einen Verteidiger, der ist im Moment so mittelmäßig unterwegs. Und in der Mannschaft, ja, das kann nerven, wenn einer nicht so nur so mittelmäßig unterwegs ist. Man kann sich nicht auf ihn verlassen, wenn der Gegner kommt. Er kann nicht gut verteidigen. Und da gibt es dann den Trainer, der zu ihm kommt und ihm Tipps und Tricks gibt, wie er sich weiter verbessern kann. Nun muss dieser Verteidiger entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn er ablehnt, den Trainer von sich weist und sagt, nein, auf dich will ich nicht hören, ja, das schadet der ganzen Mannschaft. Sie haben nur einen mittelmäßigen Spieler. Und auch die Bibel geht darauf ein in Vers 30. Da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Dieses Betrüben könnten wir übersetzen mit traurig machen oder Kummer bereiten. Die Frage an dich, Gott möchte mit dir arbeiten. Lässt du das zu oder weist du ihn weg? Ich bin überzeugt, wenn der Verteidiger sich diesen Tipps und Tricks annimmt, die ihm der Trainer zeigt, dann wird das ihn einen Schritt weiterbringen. Und das freut nicht nur ihn, das freut den Trainer, das freut die Mannschaft. Und so sind auch wir unterwegs als Mannschaft, hier als Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, geh einen Schritt weiter mit Gott. Lass dich von ihm verändern. Denn es braucht jeder von uns. Jeder von uns ist ein Zeuge nach außen. Wir sind anders und das dürfen wir auch zeigen. Du machst den Unterschied aus. Ich fasse zusammen. Als Christen sind wir anders. A, wir sprechen anders. Das heißt, wir sind wahrhaftig und erbauend. B, wir verhalten uns anders. Versöhnungsbereit und freundlich. C, wir leben auch anders. Wir sind tüchtig und hilfsbereit. Jesus Christus möchte mit uns Gemeinde bauen. Und dazu hat er uns mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, mit einer Kraft, die Veränderung schenken kann. Lassen wir uns durch ihn verändern. Jeder von uns steht hier an einem anderen Punkt. Nimm dir doch einen Punkt vor, den du verändern willst. Verlass dieses Gebäude mit einem Ziel, wo du sagst, mit einem Punkt, wo du sagst, da will ich mich verändern lassen. Und das Geniale ist, Gott will dir dabei helfen. Er lässt dich nicht einfach allein hängen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Danke für dein Werk, das du getan hast. Danke, dass du uns annimmst und wir zu dir kommen dürfen und um Vergebung bitten. Danke aber auch, dass du wieder auferstanden bist, aufgefahren in den Himmel und uns nicht alleine gelassen hast, sondern uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der nun in uns wirksam ist. Ich danke dir für diese klaren Worte, die Paulus hier aufgeschrieben hat, wo wir uns daran orientieren können, die uns eine Hilfe sind in unserem Veränderungsprozess. Und Vater, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen kennst und weißt, wo er steht. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem zeigst, wo der nächste Schritt ist, welchen Punkt er in seinem Leben verändern sollte. Und ich danke dir auch, dass du die Kraft dazu schenkst. Und ich bitte dich dafür, schenke jedem Einzelnen den Mut, etwas anzupacken und die Kraft. Und Herr, ja, wir dürfen anders leben als Christen. Leben als Zeugen von dir. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass Menschen durch unser Zeugnis, weil wir eben anders sind, auf dich aufmerksam werden. Auf deine verändernde Kraft. Dir sei Lob und Ehre dafür. Amen.